Ja, vielen Dank, Rolando. Kommen wir gleich zum nächsten Vortrag. Herr Huberten vom AWI in Potsdam.
Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Bauer. Ja. Jetzt muss ich das Ding noch begreifen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie entführen kann, entführen in die faszinierenden Permafrostlandschaften der Arktis, die nicht nur faszinierend sind, weil es einfach schön dort ist, weil es Landschaften sind, die fast noch niemand gesehen hat, sondern die wichtig sind, weil sie im Zuge der Klimaveränderung als Reaktion gerade in der Nordpolarregion eine entscheidende Rolle spielen. Angefangen mit einem wunderschönen Bild einer polygonalen Landschaft mit den schönen nassen Seen. Ein paar Worte zu dem, was Permafrost ist. Die Definition, er muss immer unter Null sein, ein paar Jahre wenigstens. Was man fast immer unterschätzt hat, Permafrost bedeckt 25% der Landoberfläche oder unterliegt bei 25% der Landoberfläche. Er erreicht eine Dicke von bis zu mehreren hundert Metern, in Sibirien an manchen Stellen bis 1500, 1600 Metern. Und er existiert in der Nordhemisphäre seit mehr als 2,5 Millionen Jahren. Die Verbreitung von Permafrost, und für viele ist das überraschend, alles, was hier mit Pink oder so ähnlich gekennzeichnet ist, ist dauerhaft gefrorener Untergrund. Von kontinuierlichem im Norden bis zu diskontinuierlichem bis hin zum Tibet-Plateau. Überall ist der Untergrund gefroren und in diesen Regionen, in Sibirien, mehrere hundert bis tausend Meter mächtig. Also ein gewaltiges negatives Temperaturpotenzial im Untergrund, auf das sich jetzt die mögliche Erwärmung in der Hemisphäre auswirkt. Was wir auch sehen, ist eine kleine asymmetrische Verschiebung dieser Farben und die kommt einfach daran, dass die feuchten Luftmassen vom Atlantik kommen, dann hier anfangen zu regnen oder zu schneien und dass, auch wenn es kalt ist, sich weiter östlich nicht genügend Niederschlag fällt, damit sich Gletscher aufbauen können. Das heißt, über Jahrzehntausende seit dem EM konnte die kalte Temperatur ungehindert in den Boden eindringen und ihn gefrieren. Aber jetzt, und so ein Bild haben wir schon einige gesehen heute, haben wir die Erwärmung, die ja, wie wir heute auch schon gelernt haben, nicht überall gleich ist, sondern die sich vor allem in einigen Regionen besonders stark auswirkt. Zum Beispiel hier oben in Sibirien mit der mächtigsten Permafrostschicht oder hier oben in Kanada oder Alaska oder unten in der antarktischen Halbinsel. Also gerade dort, wo wir den Untergrund durch gefrorenes Wasser, durch Eis geprägt vorliegen haben. Wenn wir uns mal anschauen, wie denn der Permafrost reagiert oder reagiert hat, dann gibt es hier eine wunderschöne Abbildung, die Tom Osterkamp vor vielen Jahren begonnen hat zu untersuchen. Bohrungen in 20 Meter Tiefe in einem Transekt in Alaska vom Arktischen Ozean bis nach Zentralalaska. Und wir können sehen, dass von 1976 bis 2008 sich ständig die Temperatur im Permafrost in 20 Meter Tiefe erhöht hat. Das heißt, mit der Erwärmung erwärmt sich auch der Permafrost und nicht nur an der Oberfläche. Und das gibt uns natürlich zu denken. Ich kann heute nur über Treibhausgase berichten. Es gibt so viel Faszinierendes zu erzählen, wie der Permafrost reagiert. In der kurzen Zeit konzentriere ich mich auf das, was hier vor allem mit Methan, aber auch ein bisschen mit Kohlendioxid passiert. Und ich möchte unterscheiden in drei verschiedene Quellen von Treibhausgasen in einer Permafrostlandschaft. Zum einen die sommerliche mikrobielle Umsetzung von Kohlenstoff zu Methan und Kohlendioxid, die immer dann abläuft, wenn, wie wir sagen, die Tundra zu kochen beginnt, die 2-3 Monate, wo es anfängt zu schmelzen. Dann eine etwas tiefer liegende Schicht, wo seit Jahrzehntausenden gefrorenes Gas oder Kohlenstoff eingefroren, fixiert ist und jetzt so langsam freigegeben wird. Und dann das, was Herr de Primier schon angedeutet hat, die Gashydrate im Permafrost oder im Untergrund, die sich jetzt beginnen können zu zersetzen. Der Kohlenstoffumsatz durch Mikroorganismen passiert in so einem Permafrostprofil 30, 40, 50 Zentimeter, noch ein bisschen mehr im Sommer getaut, durch Archaeen, durch Bakterien, die den Kohlenstoff zu Methan umwandeln, das dann entweder in die Atmosphäre gehen kann oder durch andere Bakterien oxidiert wird und dann als CO2 in die Atmosphäre kommt. Ein Prozess, der jedes Jahr abläuft, den wir verstehen, wo wir inzwischen auch gut verstehen, wie der Zusammenhang zwischen Wasser, Temperatur, Bodentyp und so weiter mit diesen Mikroorganismen ist. Ich möchte nur ein paar wenige Beispiele geben. Eines hier von einer Zeitreihe von Juni bis Oktober in unserer Station, die wir gemeinsam mit russischen Kollegen im Lena-Delta betreiben, wo man hier den Netto-CO2-Produktion beobachten kann und sieht, dass also im Sommer in diesen Regionen in der Tundra die Tundra eine Senke für CO2 ist. Noch möchte ich dazu sagen, es gibt andere Meinung, wir haben Indizien, dass mit der zunehmenden Erwärmung sich das vielleicht wieder umdreht, dass also die Tundra auch zu einer Quelle für CO2 wird. Was wir auch wissen und gelernt haben in den letzten 15 Jahren, und nicht nur wir, sondern auch viele Kollegen in anderen Ländern, ist, dass wir sehr, sehr kleinräumig unterscheiden müssen, was für ein Landschaftstyp denn jetzt den Kohlenstoff umsetzt und Methan, wie in diesem Beispiel gezeigt, produziert. Und je nachdem, ob wir Seen haben, ohne oder mit Vegetation, ob wir trockene Landschaften haben oder feuchte Polygone, die Emission, und ich will gar nicht auf die Zahlen eingehen, unterscheidet sich gewaltig. Das heißt, wir müssen zuerst mal ganz kleinskalig arbeiten, um zu verstehen, wie die Prozesse ablaufen und haben nur dann eine Chance, auch höher aufzuskalieren und in die Fläche zu gehen. Das Aufskalieren in die Fläche, immer noch ein bisschen ein Problem. Wir gehen über andere Messmethoden mit Äthykovarianztürmen, die jetzt so 3 oder 4 in der Arktis stehen, mit dem einen, den wir haben, immer noch natürlich viel zu wenig. Und wir müssen dann weiter über Fernerkundungsmethoden und über modellierende Ansätze in die Fläche gehen, um dann wirklich bilanzieren zu können, dass eine Permafrostlandschaft die und die Menge Methan im Sommer bzw. im Jahresverlauf produziert, die und die Menge Kohlendioxid produziert, emittiert oder sogar wieder mit aufnimmt. Gehen wir eine Stufe tiefer, gehen wir in eine Landschaft, die jetzt angeschnitten ist. Wir haben untersucht, was hier an der Oberfläche abläuft und sehen hier durch Erosion freigesetzt den eisreichen Permafrost. All das Weiße ist Eis und man kann sich gut vorstellen, wie durch eine Erwärmung, wie warme Temperatur reagiert. Und dann ist in diesem eisreichen Permafrost, der gefroren ist, seit Jahrzehntausenden, ist Gas eingeschlossen, Methan, oberflächennah, das entweichen kann, das in Seen entweichen kann, das man anzünden kann. Wir machen ähnliche Dinge, wenn wir in Permafrost bohren, dann blubbert es da mal einen Tag lang, kann man Streichholz inhalten und dann brennt es. Da kommt Methan, das fixiert war, von unten raus, wenn die Auftautiefe sich erhöht. Das ist besonders wichtig, wenn man wie hier in der Kolimaniederung eine Landschaft hat. Das Schwarze sind alles Seen. Seen, die eine positive Wärmequelle sind für den unterliegenden Permafrost. Und wo man auch beobachtet, dass im gefrorenen See unter dem Eis sich große Blasen von Methan ansammeln. Das sind Arbeiten von Katie Walder und Sergei Simov, die vor 2, 3 Jahren publiziert wurden. Man weiß also, aus den Seen kommt Methan mehr und mehr an die Oberfläche und wird dann eingefroren. Auch da gibt es viele schöne Bildchen, wie man die anzünden kann. Was ist das von Methan? Was ist das von Kohlenstoff? Wir haben einen See, positive Anomalie, und haben normalerweise ein jährliches Auftauen, im Winter wieder gefrieren, bis zu einer gewissen Tiefe. Jetzt nimmt die Temperatur zu, das Wasser, der See ist länger eisfrei. Man hat längere Zeit, dass die positive Temperatur in den Untergrund wirkt. Es wird also mehr aufgetaut und Kohlenstoff, der dort eingefroren war, steht plötzlich zur Verfügung für die Bakterien, für die Mikroorganismen. Die haben also, man kann fast sagen, salopp ein bisschen mehr zu fressen, können mehr produzieren, einfach weil mehr da ist. Und es kann eingeschlossen sein im Untergrund, hier haben wir die Kurve der Gashydratstabilität, im Untergrund freies Methan, entweder aus dem Zerfall von Gashydraten oder deshalb, weil die, und das wissen wir inzwischen auch, die Mikroorganismen selbst eingefroren über Jahrzehntausende weiterleben und ganz bisschen produzieren, das dann irgendwo unten drin ist. Und wenn wir jetzt tauen, wird es auch frei. Wir gehen zu den Gashydraten als letzten Punkt. Da will ich gar nichts zu sagen. Judith Schick sagt noch was, Rolando Di Primio hat einiges gesagt. Wir kümmern uns um die Gashydrate, die hier oben sind. Permafrostgebundene Gashydrate, die eigentlich nicht viel zu tun haben mit den marinen Gashydraten. Die permafrostgebundenen Gashydrate, die vor allem auftreten auf diesen hier schraffiert gezeichneten weiten Schelfbereichen der Arktis, wo sich Permafrost bildete, als in der letzten Eiszeit der Meeresspiegel bis zu 120 Meter tiefer lag und sich dort bis zu 800 Kilometer von der jetzigen Küste entlang eine Landschaft gebildet hat mit gefrorenem Land Permafrost, geflutet dann vom Meer und jetzt in Wechselwirkung seit 6, 8, 10.000 Jahren mit dem zwar kalten, aber immerhin deutlich wärmeren Meerwasser als mit der Atmosphäre im Winter, die minus 40, minus 45 hat. Taut dieser Permafrost oder nicht? Wenn man sich das so anschaut, das war der alte Landpermafrost mit Gashydraten, jetzt kam das Meer, der Permafrost taut ein bisschen, es gibt ungefrorene Zonen, vielleicht durchgehend durch 300, 400 Meter Permafrost, das Gas im Untergrund kann entweichen, entweder an Land durch die Seen oder hier ins Meer. Ob er taut, wie er taut, wir wissen es noch nicht, vieles noch offen, wir haben Bohrungen niedergebracht, haben Lokalitäten gefunden, wo er ein bisschen weggetaut hat, andere, wo er nicht getaut hat. Es ist alles noch relativ unbekannt. Was man weiß, und die Kollegen Natascha Schakowa und Igor Semiletov hatten letztes Jahr auch durch die Presse eine schöne Geschichte gebracht, dass sie mit ihrem Schiff fast untergegangen sind, weil Methan rausgekommen wäre und das Schiff abgesoffen. Das ist nicht ganz so richtig, aber was die beobachtet und gemessen haben, ist, dass man, hier ist die Küste, Ostsibirische See, dass man mit Rot gezeichnet sehr, sehr hohe Methankonzentrationen im Meer messen kann, die von unten kommen, und vermutlich durch die Zersetzung, durch das Tauen von Permafrost, freigesetztes Methan oder eingeschlossenes Gas produzieren, das dann an die Oberfläche kommt. Das ist übersättigt, es geht durch das Wasser durch, die Schelfe sind flach, es wird nicht gelöst und auch im Wasser nicht unbedingt oxidiert. So, kommen wir zum Schluss. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Ich glaube oder ich weiß, dass wir bei den Fragen des mikrobiellen Kohlenstoffumsatzes schon sehr weit sind. Große Anstrengungen weltweit und ich denke, wenn wir die Aufskalierung der Messungen über verbesserte Fernerkundungsmethoden, über Modelle in den nächsten Jahren schaffen, dass wir relativ bald eine gesicherte Bilanz für Treibhausgasemissionen auch bei einer möglichen Reaktion durch das Permafrost durch Erwärmung machen können. Wir haben, hatte ich Ihnen kurz gezeigt, den Kohlenstoff und die versiegelten freien Gase, die seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden eingefroren sind und die jetzt langsam freigesetzt werden können. Wir haben den submarinen Permafrost, in dem Methan aus der Zersetzung von Gashydraten kommen kann. Über diese beiden Prozesse, die erst seit wenigen Jahren bekannt sind, wissen wir nicht viel. Wenn mir irgendjemand, und manchmal tun das Journalisten, die Frage stellt, ja, wie viel kommt denn da raus? Gibt es eine Klimakatastrophe? Kann ich nur sagen, ich erzähle Ihnen nichts, es wären nur Hausnummern. Wir müssen haben einen erheblichen Forschungsbedarf, müssen große Anstrengungen unternehmen, um das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren vielleicht wirklich in den Griff zu bekommen. Und mit dieser Herausforderung möchte ich Sie entlassen. Vielen Dank.